Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sommergeschichten. Heute die besten sieben, unsere Juryauswahl. Mit der Jurorin, Dozentin und Leiterin der Stube in Wien, Heidi Lexe, und mit Ute Wegmann. Ein Abenteuersommer mit einer Krähe, ein Überlebenskampf auf dem Meer, das Ende einer Beziehung, das Erwachsenwerden nach der Wende, die Verfolgung eines Verbrechers in den Schweizer Bergen oder die Sommererinnerungen an einen Hund. Alles das werden wir heute hören. Wir beginnen mit dem Hund, denn es ist nicht irgendein Hund, sondern der Hund von Hedi Fried. So der Name der Autorin, geboren 1924 in einer heute rumänischen, damals ungarischen Stadt. Nach einer Zeit in einem Ghetto in Auschwitz und Bergen-Belsen und nach der Befreiung wird Hedi Fried zusammen mit ihrer Schwester vom Internationalen Roten Kreuz nach Schweden gebracht. Das ist aber bereits das Ende der Bilderbuchgeschichte. Sie beginnt mit einem Dorf, besten Freundinnen, einem Hund und plötzlichen Anordnungen. Hitler hasste mich, obwohl er mich nicht kannte, sagte die etwa sechsjährige Ich-Erzählerin. Die Geschichte von Bodri, Heidi Lexe, ein Bilderbuch über den Holocaust. Was lesen wir hier?
Also Hedi Fried hat ja dann Zeit ihres Lebens, sie hat ja mittlerweile ein Alter wie Methusalem, mit großem Engagement als Zeitzeugin gewirkt und hat aus diesem Engagement heraus auch einige Bücher publiziert. 1992 wurde von ihr übersetzt ins Deutsche Fragmente meines Lebens und 2019 der Band Fragen, die mir zum Holocaust gestellt werden. Und ich lese das Buch ein bisschen wie eine Antwort auf solche Fragen, die aber eben an Kinder adressiert ist. Also ihre eigenen Erlebnisse werden gespiegelt in eine Kindheitsgeschichte. Sie war ja schon 20, als sie deportiert wurde. Es wird sehr reduziert, sehr schlicht, sehr klar und sehr ungeschönt erzählt, wobei dieser Hund so eine Konstante ist, eine Konstante der Normalität und des Unbeschädigten. Ich dachte jeden Tag und jede Nacht an ihn, heißt es, als die kindliche Ich-Erzählerin mit Waffengewalt in den Zug gesetzt wird, und der Gedanke an diesen Hund hält sie auch ein Stück weit am Leben. Die entsprechende Wirkung erhält das Erzählen über die Bilder, auch und insbesondere über jenes eine ikonografische Bild, das die beiden Schwestern hinter dem Maschendrahtzaun des Lagers zeigt. Die Bildästhetik ist ein bisschen orientiert an der Ästhetik der Zeit, in der die Geschichte spielt. Also die Bilder nehmen einen hinein in diese Geschichte. Sehr schön finde ich auch, wie Tonalität hergestellt wird. Also dieses Geschehen und dieses Entsetzen über eine auditive Ebene hereinkommt, indem sie zum Beispiel Hitler über das Radio schreien hört. Ich finde es sehr fein, wie wir eben mit den Bildern in diese Geschichte hineingenommen werden und auch Zeit über die Bilder vergeht. Wir erfahren in der Geschichte ganz wenig über die Zeit im Lager, das ist ein kleiner Absatz, aber über den Baum, unter dem der Hund sitzt in der Jahreszeit, wird diese Zeit der Tortur gemeinsam mit dem Kind und mit diesem Hund überwunden. Das fand ich einen ganz besonderen Zugang.
Bebildert ist das Buch von der schwedischen Zeichnerin und Illustratorin Stina Wirsen. Sie ist seit 1997 die Chefillustratorin bei der schwedischen Tageszeitung Dagens Nyheter. Sie hat ja mit ganz wenigen Strichen beeindruckende Bilder gefunden. Es ist Aquarell und es gibt ganz viel Weiß auch in dieser Geschichte.
Es bleibt ganz viel Raum, um sich hineinzudenken. Es kann das Buch ja nur eine Art Teaser sein, ein Hinführen, ein Festhalten, ein Gesprächsanlass. Und die Bilder erzählen genauso wenig aus wie die Geschichte. Sie teasern und sie geben einen Anlass, um weiter hineinzugehen in anderen Kontexten.
Der letzte Satz des Buches, der Grund des Erzählens, ich zitiere, damit es nie wieder passiert, wirkt natürlich vor dem Hintergrund der Situation in der Ukraine und der Ermordung der Zivilbevölkerung auf besondere Weise nach. Hedi Fried und Stina Wirsen, die Geschichte von Bodri aus dem Schwedischen von Christina Tüschen, Bohem Verlag, 40 Seiten, ab 8 Jahren. Kindheitsgeschichten, darum geht es ebenfalls in dem von Ebi Naumann zusammengestellten Sachbuch »Das Geheimnis hinter den Geschichten«. Ebi Naumann, geboren 1949, arbeitete als Lektor und Produzent, heute als Autor und Übersetzer. Ausgelöst durch die Frage eines Jungen, was denn an den Erzählungen von Kinderbuchautorinnen und Autoren wahr wäre und was erfunden, hat er sich auf die Suche gemacht, um Parallelen zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu finden. Erich Kästner, Astrid Lindgren, Maurice Sendak, Tove Jansson, James Krüss, Christine Nöstlinger, Mark Twain, aber auch Kirsten Boyer, Andrea Steinhöfel und Frieda Nilsson. Eine wilde internationale Mischung von 20 Kinderbuchautorinnen und Autoren, auf die wir hier treffen. Die jeweiligen Porträts schuf die Illustratorin Katrin Engelking, deren Strich, deren Stil uns durch die Neubebilderung der Pippi-Langstrumpf-Bücher bekannt ist. Heidi Lexe, gibt es immer offensichtliche Zusammenhänge zwischen wirklichem Leben und den Figuren und Geschichten der Autorin? Und zu welchem Ergebnis kommt Ebi Naumann?
Sie werden hergestellt. Das ist, glaube ich, so die These von Ebi Naumann, dass sich das immer spiegelt. Ich finde ganz besonders bemerkenswert an dem Buch, und das ist auch der visuelle Einstieg, sind eben diese Porträts von Katrin Engelking, die mit hineinnehmen, die mit so ganz besonderen Farbkombinationen gearbeitet werden und die für mich so eine Herzlichkeit ausstrahlen. Das ist so ein Wiederfinden des Vertrauten. Und das heißt, man fühlt sich irgendwie gleich aufgenommen. Es werden in den literarischen Porträts dann Grundtöne und Grunderfahrungen herausgearbeitet, die dann eben übertragen werden auf die jeweiligen Kinderbücher oder auf das jeweilige Werk der AutorInnen, ergänzt durch einige Textausschnitte und ergänzt auch durch jeweils drei assoziative und anekdotische Anmerkungen, wo dann auf einzelne Figuren, Schreibprozesse, Lektüre, Erfahrungen eingegangen wird. Es geht ganz stark um das Selbstverständnis der AutorInnen als SchriftstellerInnen. Also ich glaube schon, dass es so ein bisschen der These folgend auch aufbereitet ist. Und es geht mehr um diese Kindheitsspiegelungen als zum Beispiel, wie ich finde, interessante Crossover-Phänomene, die gerade in der Auswahl ja auch mit drinnen wären.
Was sagen Sie denn zur Auswahl?
Das ist natürlich ganz geschickt gemacht, indem es im Untertitel heißt »Beliebter AutorInnen«. Das ist natürlich auch ein sehr individueller Zugang, der dann im Sinne des Werkes auch nicht objektiviert werden muss. Ich persönlich finde es sehr schön, dass Christine Nöstlinger vertreten ist als Österreicherin. Die Schweiz hat leider das Nachsehen. Und wenn es um die Beliebtheit der AutorInnen geht, finde ich persönlich es ganz schade, dass Männer offensichtlich sehr viel beliebter sind als Frauen. Es sind doppelt so viele Männer wie Frauen. Also ich finde, gerade in einem Segment, in dem die Frauen ja eigentlich nicht unterrepräsentiert sind, gäbe es da noch ein bisschen Luft nach oben.
Ebi Naumann und Katrin Engelking, das Geheimnis hinter den Geschichten, 20 Porträts beliebter Kinderbuchautorinnen und Autoren. Wow Books, 157 Seiten ab 9. Frieda Nilsson ist eine der 20 Auserwählten. Die schwedische Kinderbuchautorin Frieda Nilsson, die uns schon durch beeindruckende Kinderbücher überzeugt hat, die Figuren wie Hedwig, Sascha, eine Gorilladame und viele mehr erfunden hat. Auf den besten 7 heute ein Sommerbuch, durch und durch ein Abenteuer und dennoch eine ernste Angelegenheit. Sommer mit Krähe war ihr allererstes Buch, jetzt zum ersten Mal übersetzt. Die Erzählerin Ebba begleitet ihre Freundin, eine sprechende Krähe, auf einer abenteuerlichen Reise mit einem LKW, einer Draisine, einem Floß Richtung Norwegen. Der Grund: Krähe ist früh aus dem Nest gefallen und hat dabei ihre Eltern verloren. Es ist also eine Suche nach dem Ort, an dem man zu Hause ist. Heidi Lexe, es ist Friedas erster Roman von 2004 und trotzdem kann man feststellen, dass schon viel Typisches auch hier angelegt ist. Zum Beispiel der Einstieg, 1, 2, 3 und schon spielen die Eltern keine Rolle mehr. Wie haben Sie es gelesen?
Ja. Genau so. Wir sind gleich zu Beginn drinnen in so einer ganz wunderbaren Tradition schwedischer Kindergeschichten, in Kinderwelten, in denen kindliche Autonomie herrscht und wo es nicht um die Frage geht, ob das in sich logisch ist oder glaubhaft ist, sondern in der es jeden Tag neue aufregende Abenteuer gibt. Wir reisen jetzt nicht mit den Wildgänsen durch ganz Schweden, sondern wir reisen durch Värmland von Osten nach Westen an die schwedisch-norwegische Grenze. Wir treffen dabei die kuriosesten Typen und es geht immer um die Frage der Zugehörigkeit, um der Freundschaft und natürlich auch um dieses ganz entzückende und auch sehr skurrile Miteinander von menschlichem Handeln und diesem Tier, das ja auch so da, das ja so handelt, als wäre es eine menschliche Figur und sich dann aber trotzdem differenziert. Also diese Krähe hat ja trotzdem ihre Eigenschaften und Macken und Vorlieben und daraus entsteht einfach der Reiz des Saals.
Wunderbar. wunderbare Schwarz-Weiß-Vignetten von Anke Kuhl und Frieda Nilsson selbst hat in einem Interview im Deutschlandfunk, das wir übrigens nächsten Samstag im Büchermarkt senden, erzählt, wie glücklich sie mit ihrer Übersetzerin ist. Denn sie ist sicher, dass Friederike Buchinger das Buch perfekt übertragen hat und ihre doch vielleicht hin und wieder mal kleineren Anfangsfehler ausgemerzt hat. Frieda Nilsson und Anke Kuhl, Sommer mit Krähe aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger, Gerstenberg Verlag, 144 Seiten ab 8. So, vom Floß aufs Boot, wir gehen aufs Meer. Chris Wick, Autor und Lehrer, lebt in Bath in England, aber seine Leidenschaft gilt dem Meer. Und das spürt man auf jeder Seite des Romans. Nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch sein Kenntnisreichtum. Er kennt die Gefahren, die Tierwelt und die Überraschungen. Alles das fließt nun ein in seine Geschichte um den 15-jährigen jungen Bill, der nach einem Training mit anderen auf einer Yacht nach einem Sturm allein im Beiboot abgetrieben wird und nach kurzer Zeit auf ein Mädchen trifft, die sich auf eine Tonne gerettet hat. Erst nach und nach wird klar, woher sie kommt und wer sie ist, während die beiden versuchen, miteinander zu kommunizieren, während sie versuchen, Wasser zu gewinnen und durch Angeln zu überleben, bis sie auf eine Insel stoßen, die von einem Mann bewohnt ist, der auch irgendwann dort strandete. Heidi Lexe, spannend ist die Erzählung, ohne Frage, aber wie baut Chris Wick diese Geschichte auf?
Also mein erstes Bedürfnis nach der Lektüre dieses Romans war mal zu schauen, ob ich genug Sonnencreme zu Hause habe. Und dann habe ich mir auch ein bisschen die philosophische Frage gestellt, warum es zur ethischen Herausforderung wird, das Verhungern nach mehreren Tagen am Meer durch das Töten einer Schildkröte zu reflektieren. Also das fällt Ihnen ganz schwer mit dieser Schildkröte, während das Töten eines Mannes später im Roman zu viel weniger Irritation führt, weil es durch die Selbstverteidigung und den Selbstschutz gerechtfertigt ist. Also das waren schon mal so philosophische Fragen, an denen ich weitergedacht habe. Wir sind also mittendrin in ganz existenziellen Fragen des Überlebens. Ich finde die Form des Erzählens weit weniger randständig als den Plot. Erzählt wird aus der Ich-Perspektive von Bill, erweitert durch zwei Varianten von Einschüben. Einerseits hat Bill geschwind vor dem Sinken des Segelschiffes noch sein Notizbuch einstecken können und kann jetzt eine Art Logbuch führen, das weniger der Zeitmessung dient als der Steigerung des introspektiven Erzählens, das ja durch die Ich-Erzählung sowieso gegeben ist. Und zweitens werden jene Märchen aus Tausend und einer Nacht mit hineingenommen, die Aya Bill erzählt. Sie erzählt ja aufgrund des Sprachproblems sehr bruchstückhaft und er erzählt das für uns sozusagen noch einmal neu.
Das Ende wird natürlich nicht verraten. Jedenfalls ein Kampf ums Überleben. Wir haben es gehört, eine Geschichte vom Fressen oder Gefressenwerden. Chris Wick, Allein auf dem Meer, aus dem Englischen von Wieland Freund und Andrea Wandel, Verlag Belz und Gelberg, 272 Seiten ab 12. Wir bleiben in Meernähe, bildlich. Tintenfische sind nicht nur leidensfähig, sie zeichnen sich auch durch einen hohen Bewusstseinszustand und teils komplexes Sozialverhalten und ihre Intelligenz aus. Sie passen sich verblüffend an ihre Umgebung an. Das und dass sie Einzelgänger sind, solche Infos findet man im weltweiten Netz. Leidensfähigkeit, hoher Bewusstseinsstand, Intelligenz, Einzelgängertum, all das trifft auch auf die Figur im nächsten Roman zu, Fabienne. Gerade verlassen von ihrem Freund erfährt sie bei ihrem Therapeuten, dass sie an einer Form des Asperger-Syndroms leidet. Leidet sie wirklich oder erleichtert die Erkenntnis auch das Leben? Cornelia Trafnicek, österreichische Schriftstellerin, Jahrgang 1987, blickt auf ein reiches Werk zurück, mit Preisen ausgestattet und damals mit dem Roman Chucks auf der besten Liste des Deutschlandfunk vertreten. Jetzt heute hier mit Harte Schale, Weichtierkern erzählt sie die Geschichte einer außergewöhnlichen 16-Jährigen. Wie und was erzählt Cornelia Trafnicek?
Ich habe nochmal eine zusätzliche zeichenhafte Bedeutung in diesen Oktopoden gesehen. Sie sind ja Wesen, die in der Tiefsee leben, also im sehr wenig erforschten Lebensraum. Und ganz ähnlich geht die Ich-Erzählerin hervor. Auch Fabi dringt in den eigenen unerforschten Raum vor, in die Tiefe ihrer eigenen Psyche und verbleibt dort. Und das erscheint mir das Besondere an dem Text. Es ist relativ wenig Plot, sondern im Sinne eines Tagebuchs wird das Ganze zum Dialog mit sich selbst, zu einem Reflektieren des Verhältnisses zu sich selbst und der Welt. genutzt wird dafür eine Vielfalt an Formen und Textsorten und Textpräsentationen, wie wir das aus Papierklavier kennen. Und Papierklavier hat sicher hier ein wenig Pate oder Patin gestanden für dieses Buch, auch wenn Text und Bild hier weniger ineinander verschränkt werden. Hier finde ich die Variationsbreite der Illustrationen toll, die Variationsbreite, mit denen dieses Motiv des Oktopus aufgegriffen wird und immer in Verbindung mit den inneren Bildern von Farbe gesetzt wird, verbunden mit der eigenen Körperlichkeit, die Fabienne reflektiert. Sie sagt einmal, manchmal vergesse ich, dass ich einen Körper habe. Und der Oktopus als völlig knochenloses Wesen steht ja sehr zeichenhaft für diese fluide Körperlichkeit. Und Fabienne empfindet sich selbst ja nur als Existenz, wenn diese Existenz auch durch die Anwesenheit anderer bestätigt wird. Also sie erzählt das sehr schön über dieses Bild des Oktopus.
Sie haben es jetzt schon gesagt, das Buch ist bebildert von Michael Tschischka, geboren 1984 in Polen, studierte er in Münster und ist Kölner und Mitorganisator des Illustratorenfestivals Köln. Die Bilder sind natürlich sehr wichtig für die Geschichte und nehmen auch einen sehr großen Raum ein. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zum Strich des Illustrators sagen.
Was mich so fasziniert hat, ist eigentlich die Intensität dieser Bildwelt. Und am stärksten finde ich aber die Bilder, die wirklich hineingehen in die Tiefe der Psyche, hineingehen in die Tiefsee, wo dieses Dunkel so spürbar wird und auch ein Stück weit diese Einsamkeit dieses Mädchens, das ja auch versucht, so ihre eigene Zugehörigkeit zu finden über die Therapie, die sie gerade angefangen hat. Sie geht ja zu einem klinischen Psychologen, erklärt uns auch die Unterschiedlichkeit zwischen Psychotherapeut, Psychiater und Psychologe. Also sie wird von einem Psychologen betreut, obwohl am Klappentext leider der Psychiater steht. Sie reflektiert aber nicht nur die emotionale Ebene, sondern switcht immer hin und her zwischen einer emotionalen Ebene und auch einer Reflexionsebene, die mit dieser Diagnose zu tun hat. Was ist das eigentlich, Asperger? Wo kommt dieser Begriff her? Der geht zurück auf einen österreichischen Arzt, der in den 1940ern praktiziert hat und Kinder auch an den Spiegelgrund überwiesen hat. Also das ist in Wien eine Chiffre für Euthanasie. Also sie bleibt immer hin und her geworfen zwischen der Emotion und dem Versuch, Verbindung zu sich selbst herzustellen und dieser Intelligenzebene, die sie hat. Und das finde ich, machen auch die Illustrationen, indem sie hineingehen in die Psyche, auch farbintensiv und gleichzeitig aber diese Oberfläche dieses Tagebuchs und all diese fast mathematischen Dinge, in denen sie zu ordnen versucht, abbilden.
Cornelia Trafnicek und Michael Tschischka, Harte Schale, weicht der Kern, Verlag Bels und Gilberg, 125 Seiten ab 13. Der Erzähler in Daniel Schulz' Buch »Wir waren wie Brüder« ist zu Beginn der Geschichte 1989 etwa 10 Jahre alt. Wir begleiten ihn und seine Freunde, das stelle ich jetzt mal in Anführungszeichen, von diesem zeitgeschichtlich wichtigen Augenblick des Mauerfalls durch ihre Pubertät hindurch bis ins Jahr 2000. Auch der Autor Daniel Schulz war 1989 10 Jahre alt. Auch er wurde im Osten geboren, lebte in einem brandenburgischen Dorf, studierte später Politik und Journalistik in Leipzig und leitet heute das Ressortreportage bei der Taz. Wir waren wie Brüder begann als Essay, der mit dem Kurt-Wolf-Preis ausgezeichnet wurde. Heidi Lexe Schulz nimmt uns nun mit in die Wendejahre und schont uns nicht. Es gibt hier viele Jungs, viele Sprüche, viel Gewalt, dazwischen historisches Osten gegen Westen, Fabrikschließungen, Jobverluste, aber auch erste Liebe, vor allem aber auch viel rechtes Denken. Wie erzählt Daniel Schulz?
Er schont uns wirklich nicht. Es gelingt ihm aber schon eine sehr eindrückliche Milieustudie. Erzählt wird eben über 10 Jahre, also über ein Jahrzehnt hinweg, also über die Schulzeit im Gymnasium hinweg, wobei die Schule zu einem Art Differenzort wird und einem Ort des Kennenlernens. Differenzort auch im Sinne der Zeitenwende, Sie haben es bereits angesprochen, Zeitenwende in der deutsch-deutschen Geschichte, aber auch im Sinne einer neuen Zugehörigkeit des Ich-Erzählers von diesem ländlichen Arbeitermilieu der Landwirtschaftsproduktion hin zu diesen wirtschaftlichen Aufstiegsszenarien, aber auch der Ernüchterung dieses ersten Jahrzehnts der Nachwende. Es ist ein neuer Freundeskreis für den Ich-Erzähler. Erzählt wird in Zeitsprüngen und diese Zeitsprünge machen sehr deutlich, wie zuerst flotte Rechte, politisch unkorrekte Sprüche, 10 Jahre später zu radikalen, völlig sinnentleerten, sprachlich ausschließlich rechtskodierten Gewaltverhalten werden, indem es nur noch darum geht, wer wann wen in welchem Ausmaß niederklatscht. Es wird also ein gesellschaftspolitischer Blick auf den Rechtsextremismus im innerdeutschen Osten geworfen. Und das Interessante dabei ist, aus der Perspektive einer Figur, die Mitläufer ist. Ich würde die Freunde nicht unter Anführungszeichen setzen, weil das ja genau sein innerer Konflikt ist. Er fühlt sich denen kumpelhaft verbunden und ist daher ständig zwischen dieser kollektiven Täterschaft und seiner Rolle auch als Opfer hin und her geworfen. Denn auch er selbst wird irgendwann einmal fast totgeprügelt und reflektiert auch aus der Angst heraus, weil er sich nicht abgrenzen kann, außer vielleicht dadurch, dass er sich die Haare wachsen lässt. Das alles ist sehr rau erzählt, nicht reportagenhaft, aber durchaus journalistisch, nicht psychologisierend. Und durch diese Zeitsprünge merkt man schon, es geht weniger um einen Entwicklungsprozess als eben um diese Milieustudie.
Wir haben ja viele Wende-Romane schon gelesen. Gibt es irgendwas, was Sie besonders überrascht hat an diesem Buch?
Überrascht nicht, gerührt hat mich, und es ging allen RezensentInnen so, die Beziehung zu seiner Mutter, das ist sozusagen das einzig Weiche an diesem ganzen Text und bei all dem, was sich da sonst an Härte abspielt.
Ein Junge, der lange nicht weiß, wohin er gehört, wer seine Freunde, seine wirklichen Freunde sind, an welchen Werten er sich orientieren soll. Daniel Schulz, Wir waren wie Brüder, Hansa Berlin Verlag, 288 Seiten, ab 13. Mit dem 7. Buch gehen wir in die Schweiz. Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem besonderen Hut und mit Pfeife, den einzigartigen Verbrecherjäger Sherlock Holmes und seinen Assistenten Watson? Wer kennt ihn nicht, den einzigartigen Künstler, der mit der außergewöhnlichen Schabkartontechnik höchste Spannung erzeugen kann, Hannes Binder? Eine geniale Kombination bei einer Geschichte des Autors Arthur Conan Doyle, mit der er sich eigentlich von seiner Figur Sherlock Holmes verabschieden wollte, so könnte man auch nach dieser Lektüre denken. Aber wir wissen, der Detektiv kehrte Jahre später zurück. Sein Beliebtheitsgrad war zu groß. Diese Geschichte führt nun also Sherlock Holmes und Watson in die Schweiz, wo der Künstler Hannes Binder lebt, in Zürich. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass er sich diese Geschichte gewählt hat, um sie in Bilder zu setzen. Heidi Lexe Schabkarton, sagte ich, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären, wie das aussieht. Und dann noch, wie hat denn Hannes Binder die Geschichte komponiert?
Ja, auf ganz grandiose Weise. Es ist auch so ein bisschen in der Inszenierung der Bilder diese Fallhöhe mit drinnen. Sherlock Holmes wird ja von Moriarty in so einem perfiden Spiel auch noch verleugnet. Das ist so ein unrühmlicher Tod, und dieser hohe Fall von diesem Meisterdetektiv bedarf natürlich auch einer topografischen Entsprechung. Der Reichenbach-Fall in Bern bildet hier den topografischen Hintergrund. Wir haben es mit einem Hybrid aus Graphic Novel und illustrierter Kriminalgeschichte zu tun, wobei der Text auf das Notwendigste reduziert wird und eigentlich nur so ein bisschen Stichwortgeber ist für die Bilddetails. Das Doppelseitenkonzept variiert mit jedem Umblättern, sodass man den Eindruck erhält, auch in diesen sich rasch wandelnden Ereignissen hin und her geworfen zu werden. Es ist eine Geschichte, die stark auf Täuschung basiert, und auch die optischen Täuschungen, die in die Bilder und Bildkombinationen eingearbeitet sind, sind unglaublich eindringlich. Der Aspekt des Räumlichen wird dabei mehrfach bedient, sowohl im Sinne der räumlichen Bildanordnung als auch im Sinne der Räumlichkeit der Bilder. Binder zoomt immer wieder auf Gesichter hin und kombiniert die mit Landschaftseindrücken aus der Vogelperspektive. Er geht so hinein in die Bergwelt und in diese Schluchten, so als würde er hineingehen auch in diese Geschichte und in diese Verwinklungen der Geschichte, bis dann hin zum Schlund dieser Schlucht, der auch dem Schlund der schreienden Mundhöhle entspricht. Also ich finde, er macht das ganz grandios, eingefärbt nicht in tiefschwarz, sondern in so einem blauschwarz. Und diese Kratztechnik hat natürlich eine ganz besondere Materialität, die natürlich auch dieser Bergwelt unglaublich entspricht.
Ja, Sie haben es gesagt, der Schabkarton ist eine Kratztechnik. Sie ähnelt ein bisschen der Radierung und ist dennoch von einer anderen Intensität. Eine ausführliche Besprechung gab es am 28. Mai. Die können Sie nachhören auf unserer Deutschlandfunkseite in unserer Audiothek. Hannes Binder, Sherlock Holmes, Das letzte Problem. Nach einer Geschichte von Arthur Conan Doyle, Nord-Süd Verlag, 56 Seiten ab 6. Das waren die besten 7 im Juni. Alle Bücher finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite, natürlich mit den bibliografischen Angaben. Und die Sendung finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek oder auch in der Deutschlandfunk-App. Ich danke der Jury, ich danke vor allen Dingen Ihnen, Heidi Lexe, fürs Vorbereiten.
Sehr gerne.
Nächste Woche begrüße ich an dieser Stelle Frieda Nilsson. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Ein schönes Juniwochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.